Friede sei mit euch von dem, der da war, der da ist und der da kommen wird, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Konfirmandenmund tut Wahrheit kund. Bei unserem Unterricht zum Thema die 10 Gebote beschreiben wir in Kleingruppen erst einmal, jetzt habe ich ihn verloren, so kleine Notizblockzettel. Je eines der 10 Gebote auf 9x9 cm, wenn es geht in Schönschrift. Dann überlegt die Gruppe zu jedem der Gebote, wie man das in heutiger Sprache ausdrücken könnte und schreibt die Übertragung dazu. Jetzt kommt ein großes Kreuz aus Pappe ins Spiel, ein langer vertikaler und ein etwas kürzerer horizontaler Balken. Die werden aufeinandergelegt. Aufgabe: sortiert die 10 Gebotszettel übereinander oder nebeneinander auf dem Kreuz und diskutiert, warum ein Zettel ganz nach oben, in die Mitte oder vielleicht auch ganz nach unten gehört. Also, was ist für euch das Wichtigste der 10 Gebote und was ist das Unwichtigste? Na, was meint ihr, worauf haben sich die allermeisten Gruppen geeinigt? Was ist wohl das Wichtigste der 10 Gebote? Na? Das 5. nämlich? Du sollst nicht töten. Stimmt, tatsächlich. Das war meistens das Wichtigste. Etwa in der sprachlichen Übertragung, du darfst einem anderen Menschen auf gar keinen Fall das Leben nehmen. Und das Unwichtigste? Schwieriger. Schwierig, ne? Ja. Du sollst nicht Ehe brechen. Aber warum ist ausgerechnet das am unwichtigsten? Guckt mich der Konfirmand mit großen Augen an und sagt, na, darin hält sich sowieso keiner. Wie gesagt, Konfirmandenmund tut Wahrheit kund. Obwohl, ganz wahr ist das denn doch nicht. Gott sei Dank, es werden nur ein gutes Drittel aller Ehen geschieden. Nur, naja, im Jahr 2005 waren es sogar schon mal 52%. Da trennten sich also mehr als die Hälfte aller Ehen. So gesehen lässt die Entwicklung ja eher hoffen. Aber nach wie vor haben über die Hälfte aller Scheidungspaare minderjährige Kinder. Für die ist das allemal eine Katastrophe. Was das Zerbrechen der Familie für diese Kinder bedeutet, habe ich auch immer wieder unter Konfirmanden beobachten können. Ganz traurig war das. Schlimm. Warum jetzt, anders als noch vor 20 Jahren, immerhin 2/3 aller Ehen bis ans Lebensende halten? Manche Experten vermuten, dass konservative Werte wie Treue und Zuverlässigkeit zuletzt doch wieder größeren Zuspruch bekamen. Denkbar sei aber auch, dass Paare heute nicht mehr so leichtfertig heiraten wie früher. Denn bekanntlich leben heute immer mehr Paare auch ohne Trauschein zusammen. Diejenigen, die überhaupt noch heiraten, könnten es dann auch ernster meinen. So sagen das die Experten. Ich kann mir auch vorstellen, dass in den letzten Jahren immer mehr Menschen spüren, wie wichtig eine stabile Beziehung ist in einer Welt, in der es ja irgendwie drunter und drüber geht. Pandemie, Krieg, Klimakatastrophe. Da brauchst du schon besonders starke Nerven und wenn alles andere erschüttert wird, unbedingt einen Partner, eine Partnerin an deiner Seite, auf die du dich verlassen kannst. Gut, das ist jetzt ein bisschen Spekulation. Wo ich mir aber ganz sicher bin, Gott ist an einem guten Miteinander seiner Menschen interessiert. An einem vertrauensvollen Miteinander, an tragfähigen Beziehungen, an einer Chance für die Liebe, gerade in Krisenzeiten. Gott will, dass wir es gut haben, dass Erwachsene sich aufeinander verlassen können, dass Kinder geborgen und zuversichtlich aufwachsen können, dass alle miteinander Respekt und Toleranz erfahren, in einer Ehe, in einer Familie. Wo sonst, wenn nicht in diesem engsten mitmenschlichen Gefüge, wo sonst hätte die Liebe eine Chance? Darum, einzig und allein darum gibt Gott uns seine Gebote, um uns oft so orientierungslose Menschen Wege durch das Chaos menschlicher Beziehung zu weisen. Gebote als Wegweiser in ein liebenswertes Miteinander. Du sollst nicht stehlen. Du sollst niemanden um sein Leben bringen. Überhaupt sollst du nichts Bösartiges über deine Mitmenschen verbreiten. Du sollst keinen Hass und keinen Neid in dir tragen. Und damit erst gar keiner auf den Gedanken kommt, das intimste, vertrauensvollste Miteinander zweier Menschen zu zerstören, ihre Liebe zu untergraben und ihre Kinder ins bodenlose Unglück zu stürzen, du sollst nicht Ehe brechen. Alle diese Gebote schließen uns die Tür auf zu einem gelingenden menschlichen Miteinander. Gerade in unserer oft so katastrophalen Zeit öffnen uns Gottes Gebote einen Schutzraum des Lebens. Dazu sind sie da, die Gebote, uns einen Schutzraum des Lebens zu schenken. Wisst ihr, am liebsten würde ich das jetzt gleich noch 10-mal wiederholen, weil das so wichtig ist und weil das so viele Jahrhunderte lang immer völlig falsch gelehrt wurde. Von den Kanzeln und dem Religionsunterricht und vor den Konfirmanden. Die 10 Gebote sind nicht der drohende Zeigefinger Gottes. Gottes Gebote wollen uns nicht drücken und beschweren und uns die Regeln einer höheren Weltordnung um die Ohren hauen. Die Bibel ist kein düsteres Strafgesetzbuch. Die Bibel malt uns eben nicht einen grimmigen Despoten vor Augen, der uns ohne Sinn und Verstand irgendwelche Vorschriften auswendig lernen lässt. Nein, die Bibel öffnet uns den Blick in das weite Herz unseres liebevollen Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Mit diesen Worten beginnen die 10 Gebote. Hier spricht der Gott der Freiheit, der uns aus jeder Form der Versklavung und der Unterdrückung herausführen möchte, der nicht will, dass menschliche Beziehungen immer wieder in Druck und Unterdrückung enden. Hier spricht unser Gott, der will, dass das Miteinander seiner Menschen respektvoll und tolerant und würdig passiert, zwischen Männern und Frauen und Kindern. Darum stellt er sich als unser Befreier vor und sagt uns daraufhin, wie er sich unser Miteinander vorstellt. Ich, der befreiende Gott, schenke dir diese Grundregeln für ein gutes Leben. Für ein Leben in Freiheit und in Menschenwürde. Unfreiheit und Katastrophen mögen dir drohen auf dem Weg durch die Wüste des Lebens. Aber meine Gebote, spricht Gott der Herr, werden für dich immer ein Schutzraum des Lebens sein. Überraschung? Das sagt schon das Alte Testament. Um wie viel mehr dann erst das Neue? Ihr erinnert euch, mit den Konfirmanden haben wir die Zettel mit den 10 Geboten auf einem Kreuz angeordnet. Klar, gemeint ist natürlich, jedes einzelne Gebot ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. So wie das Kreuz die Liebe Gottes symbolisiert, so wie Gott selbst sich durch Jesus hingegeben hat, aus lauter Liebe zu den Menschen. So sollen wir seine Lebensregeln beherzigen, aus lauter Liebe zu den Menschen. Und aus lauter Liebe zu diesem Gott. Auf die Rückseite des Kreuzes haben wir deshalb das Doppelgebot der Liebe geschrieben. Auf den langen Balken nach oben: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und auf den Querbalken: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. So hat Jesus selbst alle Gebote Gottes zusammengefasst. Grundregeln der Liebe. Grundregeln des befreienden Gottes. Und das sechste Gebot gehört mitten hinein: Du sollst nicht Ehe brechen. Das unwichtigste Gebot? Von wegen. Ausgerechnet dazu gibt es eine ganz spezielle Auslegung durch Jesus selbst. Eine große Volksmenge hat sich wieder einmal versammelt, so haben wir es vorhin in der Lesung gehört. Jesus lehrt die Menschen. Wie sonst auch wird es um das Kommen des Reiches Gottes gehen, also um Gottes neue Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit herrschen für alle. Wie kommt diese neue Welt zu uns? Und wie kommen wir hinein? Prompt erscheinen einige Vertreter der Pharisäer. Die setzen sich gerne mit ihm auseinander. Fromme Leute, die den Buchstaben des göttlichen Gesetzes ganz besonders ernst nehmen. Darf sich ein Mann von seiner Frau scheiden lassen? Fragen Sie ihn. Schon ein bisschen merkwürdig, dass Sie ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen wollen, wie das Markus-Evangelium kommentiert. Auf die Probe stellen? Eine Fangfrage also? Ich denke, wir müssen uns die gesellschaftliche Situation klar machen. Sich scheiden zu lassen, das war durchaus möglich. Aber eben nicht allen Eheleuten, nur den Männern. Bis in die Gegenwart hinein scheint das unter frommen Juden in Israel so zu sein. Es genügt, wenn ein Mann vor der Religionsbehörde einen Grund dafür angibt, dass er seine Frau nicht mehr erträgt. Wie erst vor wenigen Jahren passiert. Mir gefällt ihre Nase nicht mehr, behauptete ein Ehemann. Das war der Grund für das zuständige Rabbinatsgericht, der Scheidung zuzustimmen und den Scheidebrief auszustellen. Nun können wir uns natürlich leicht vorstellen, dass einem Mann nach 20, 30, 40 Jahren auch manch anderes an seiner Frau nicht mehr gefällt. Vielleicht findet er eine Jüngere einfach attraktiver. Da hat er leichtes Spiel. Und sitzt natürlich immer am längeren Hebel. Für die Frau eine Katastrophe. Die Scheidung macht den Makel, den der Mann seiner Frau vorwirft, ja auch noch öffentlich. Und davon können wir schon ausgehen. So eine Frau ist dann auch bei allen anderen unten durch. Im Dorf, im Stadtviertel, in ihrer eigenen Sippe. Wenn ihre Ursprungsfamilie sie dann nicht aufnimmt, dann landet sie buchstäblich auf der Straße. Wie soll sie bloß für ihren Lebensunterhalt sorgen? Zu Zeiten Jesu gerieten solche verstoßenen Frauen nicht selten in die Prostitution. Jetzt können wir verstehen, wie brisant die harmlos klingende Frage wirklich ist: Darf sich ein Mann von seiner Frau scheiden lassen? Nimmt Jesus Partei für die Frau, wie er es oft tut, weil Frauen so oft ungerecht behandelt werden? Dann wendet er sich gegen die Heilige Schrift, dann kriegen ihn die frommen Pharisäer dran. Aber sagt er umgekehrt: Selbstverständlich darf sich ein Mann scheiden lassen, es steht ja wortwörtlich so in der Heiligen Schrift. Dann lässt er die Frauen im Stich und verrät seine eigene Botschaft von der Barmherzigkeit. Was also tut er? Jesus stellt die Gegenfrage und lässt sie selber aussprechen, was Mose vorgeschrieben hat. Mose hat erlaubt, dass ein Mann seiner Frau eine Scheidungsurkunde ausstellt und sie wegschickt. Und jetzt passiert etwas, was wir vielleicht schon 100-mal übersehen haben. Jesus unterscheidet zwischen dem Wortlaut und dem Sinn dessen, was da geschrieben steht. Der Wortlaut ist das eine, der Sinn, der Geist hinter den Buchstaben ist das andere. Nur weil ihr euer Herz gegen Gott verschlossen habt, hat Mose euch dieses Gebot gegeben. Eine Notmaßnahme also, sagt Jesus. Und er bezieht die Männer, die ihm da gegenübertreten, gleich in diese Kritik mit ein. Nur weil ihr, hört ihr es, ihr euer Herz gegen Gott verschlossen habt, hat Mose euch dieses Gebot gegeben. Betont sagt Jesus: Mose. Mose war es. Und Mose steht für den Urvater aller religiösen Gesetzgebung, Mose steht für die heilige Tradition. Aber Gottes eigentlicher Wille war doch von Anfang an ein ganz anderer, behauptet Jesus. Und Gottes ursprünglicher Wille ist größer als alle Tradition, die später auf uns gekommen ist, um eures Herzens Härte willen, wie Luther übersetzt. Was Mose sagt, ist nur eine Notmaßnahme. Aber von Anfang der Welt an hat Gott die Menschen als Mann und Frau geschaffen. Deshalb verlässt ja ein Mann seinen Vater und seine Mutter. Hört ihr es? Der Mann, nicht die Frau, verlässt seine bisherige Familie, lässt alles zurück, was ihm bisher wichtig war und verbindet sich mit seiner Frau. Durch die Eheschließung, meint Jesus, durch das gemeinsame Versprechen im Angesicht Gottes, durch den Segen in seinem Namen. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Genau das ist im altertümlichen Deutsch gemeint, wenn Martin Luther übersetzt, die zwei sind ein Fleisch. Ja, so ist es. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was Gott so verbunden hat, hört ihr es, Gott selbst, nicht die Tradition. Kein bedeutender Gesetzgeber, und wenn es der heilige Moses wäre, was Gott so verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Ich staune, liebe Gemeinde, da steckt so unglaublich viel Weisheit drin, dass ich das alles mal kurz zusammenfassen möchte. Erstens, Jesus unterscheidet die religiöse Tradition vom eigentlichen Willen Gottes. Nach dem fragt er, hinter allen Geboten und in allem, was geschrieben steht. Also sollen auch wir das tun, nach Gottes eigentlichem Willen fragen. Den zeigt uns Jesus. Zweitens, Gottes eigentlicher Wille ist größer als jede religiöse Gesetzlichkeit. Die Pharisäer fragen grimmig, was ist erlaubt? Jesus sagt freundlich, wie ist es gut? Drittens, darum geht es, dass jedes Gebot zum Besten des Menschen ausgelegt wird. Zum Besten des Mannes wie zum Besten der Frau. Wer nach Gott selbst fragt, nicht nur nach Mose und dem, was da wortwörtlich geschrieben steht, der entdeckt das weite Herz Gottes für alle Menschen, vor allem für den Schwächeren. Und das ist in Sachen Ehescheidung jedenfalls damals die Frau, heute womöglich auch der Mann. Viertens, wenn Jesus hier klar gegen die Ehescheidung eintritt, dann deshalb, um den Schwächeren der Partner zu schützen. Gottes Gebot als Schutzraum des Lebens. Ein gutes Gebot, um die Willkür der Männer zu brechen. Und für beide ein gutes Gebot, um Treue und Zuverlässigkeit zu bewahren. Ein gutes Gebot, damit erst gar keiner auf die Idee kommt, in dieses gesegnete Miteinander zweier Menschen einzubrechen. Ein gutes Gebot, um zwei Menschen auf ihr lebenslanges Projekt einzustimmen. Miteinander und füreinander da zu sein, in guten wie in bösen Tagen, bis dass der Tod euch scheidet. Fünftens, Jesus will aus seiner Liebe zum Schwächeren der Partner die eheliche Verbindung zweier Menschen erhalten. Es geht nicht um eine heilige Ordnung. Die Ehe ist für uns Evangelische zu Recht kein Sakrament. Es geht um ein inniges Miteinander von Leib und Seele. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was Gott so verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Das ist Gottes Ziel. Keine stumpfe Einhaltung einer heiligen Ordnung, sondern der Schutz und die Chance für ein inniges Miteinander von Leib und Seele. Sechstens, was Jesus selbstverständlich nicht will, ist ein grimmiges Gesetz, das zwei Menschen auf Teufel komm raus zusammensperrt und zeitlebens zum gemeinsamen Leben verdammt, wenn sich herausstellen sollte, es geht nicht miteinander. Jede Ehescheidung tut weh. Jede Ehescheidung ist ein Scheitern. Wo immer zwei Menschen meinen, nicht mehr anders zu können, als sich trennen zu müssen, haben sie sich längst aneinander versündigt, haben sich böse verletzt, sind aneinander schuldig geworden. So viel trauriges Versagen, so viele furchtbare Missverständnisse, so viele tödlichen Versäumnisse. Ja, das gibt es leider, dass der Tod eine Ehe schon lange vor dem Lebensende scheidet. Aber auf Teufel komm raus muss niemand zusammenbleiben. Das ist nie und nimmer Gottes Wille. Besser eine ehrliche Trennung, nach der beide wieder aufrecht gehen können in der Freiheit Gottes, als eine Hölle auf Erden, die den einen oder die andere oder alle beide zum Teufel gehen lässt. Siebtens, Gott hat so vieles ertragen. Ich glaube fest daran, er trägt auch unsere Schuld, wenn eine Beziehung zerbricht und wenn es unsere Ehe wäre. Ja, auch dann, wenn wir uns besonders schlimm am anderen versündigt hätten. Nicht zufällig haben wir mit den Konfirmanden die 10 Gebote an das Kreuz geheftet. Das ist kein Kinderspiel. Am Kreuz entdecken wir beides: Gottes gute Weisungen und unsere zerbrechlichen Versuche, danach zu leben. Die ewige Liebe des Gekreuzigten trägt unsere Hoffnung und unsere Schuld. Wo unser Herz zerbricht, schlägt Gottes Herz noch immer für uns. Zum guten Schluss, liebe Gemeinde. Dass jedes Gebot Gottes uns einen Schutzraum des Lebens eröffnen will, haben wir gehört. Wie das Gebot, die Ehe zu bewahren, als so ein gutes Gebot verstanden werden soll, hat uns Jesus selbst aufgezeigt. Ein Schutzraum des Lebens, ja. Aber vielleicht ist es gut, dieses Bild durch ein zweites zu ergänzen. Jedes Gebot Gottes eröffnet uns einen Garten des Glücks, als wäre es das Paradies. Gerade das Gebot, die Ehe nicht zu brechen, unsere Beziehung nicht zerbrechen zu lassen, sondern das Miteinander zu schützen und unser Füreinander-Dasein zu entwickeln. Gerade diese gute Weisung lädt uns ein in den Garten des Glücks. Da müssen wir freilich miteinander arbeiten, damit die Blumen der Liebe gedeihen. Dieser Garten muss immer wieder gemeinsam bestellt, gehegt und gepflegt werden. Machen wir uns nichts vor, das bedeutet viel Arbeit. Und doch geht es am Ende immer darum, dass die Mühe gar nicht ins Gewicht fällt. Dass wir uns miteinander freuen an dem, was da wächst in unserem Garten des Glücks. Freude und Dankbarkeit. Bei allem, was wir tun können, es bleibt ja doch ein wunderbares Gottesgeschenk, wenn unser Garten des Glücks blüht, wächst und gedeiht. Also kein Grund, über andere die Nase zu rümpfen, deren gemeinsame Versuche einem Unwetter nicht standgehalten haben. So übel, dass sie das Glück ihres Gartens vielleicht für immer aufgeben mussten. Das kann uns traurig stimmen, ja. Aber niemals, um Gottes Willen, niemals hochnäsig werden lassen. Im Gegenteil. Wem eine lange glückliche Ehe geschenkt wird, der wird immer ein dankbarer, ein demütiger Mensch sein. Denn wo das menschliche Miteinander gelingt, ist das immer eine große Gnade. Wie es im Erntedanklied heißt, so gilt es doch auch für den Garten des Glücks einer Ehe. Es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre Herz und Verstand in seiner großen Güte. Amen.